Hallo, ich bin Jens Wawritschek und ihr hört die Gekannten mit Markus Holzer und Shaggy Schwarz.
Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen. Eure Giganten sind wieder da. Mein Name ist Markus Holzer und natürlich bin ich nicht alleine hier. Ich habe meinen liebsten Kollegen mit dabei, den Shaggy Schwarz. Hallo Shaggy.
Ja, hallo lieber Markus, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind zurück mit was ganz Besonderem. Ich freue mich sehr auf die heutige Ausgabe. Ich bin richtig heiß, muss ich sagen.
Ja, kein Wunder. Du hast uns ja, wie ich aus dem Vorgespräch schon erfahren habe, und ich wusste es natürlich auch schon vorher aus vielen Gesprächen, einen deiner absoluten Lieblingsfilme aus der Kindheit mitgebracht. Wir gehen zurück mitten in die 80er und das ist ein Film, der steht auch unglaublich für die 80er aufgrund des Personals, aufgrund der Musik, aufgrund der Leute, die das realisiert haben. Wir beschäftigen uns heute, na, du darfst das sagen, ist schön, wenn du das sagst.
Ja, dank dir. Wir haben einen Film mitgebracht, der, ja, du hast es gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich glaube, der zweite Film, in dem ich jemals im Kino war, oder zumindest, ich war wirklich im Kino in diesem Film, auch einen hatte ich schon, mein Lieblingsfilm aus der Kindheit, das war Zurück in die Zukunft, aber ich glaube, an zweiter Stelle steht ein Film, der auch so für die 80er steht, mit unglaublich vielen jungen Stars, die später auch noch Stars geworden sind. Es sind die Goonies. Ich freue mich sehr über die Goonies und ich freue mich auch sehr, dass ich für diesen Podcast, ich habe sogar zweimal oder anderthalb Mal den Film jetzt mir nochmal angeschaut im Vorfeld und habe den jetzt aber wirklich bestimmt 10, 15 Jahre nicht mehr gesehen gehabt. Und es war schon trotzdem so, dass ich einige Sachen mitsprechen konnte. Wir reden heute über die Goonies.
Ich habe mir auch kurz vor der Aufnahme angeschaut. Ich war da nicht so im Thema drin wie du, bin aber sofort, habe es sofort wieder verspürt. Das 80er-Feeling und auch grundsätzlich diese ganz besondere Atmosphäre, die dieser Film ja ausstrahlt. Denn das ist ein Film für die ganze Familie. Der ist schon auch für Kinder, aber auch nicht nur, wenn man sich die Art des Humors anschaut und die Sachen, die da so präsentiert werden. Das ist so ein richtiger Film, der das Kunststück, den wir oft bei Disney auch haben, finde ich persönlich, der das Kunststück vollbringt, eben mehrere Altersgruppen anzusprechen und dann wirklich die ganze Familie vor den Fernseher oder wie damals ins Kino zu locken. Und das kriegt der Film wunderbar hin. Meines Erachtens nach, und das könnte auch unter anderem an einem großartigen Team sein, das für den Film verantwortlich ist, der übrigens 1985 rausgekommen ist, also mehr als 30 Jahre, wenn wir das gerade hier aufnehmen.
Ja, du hast gerade 40 Jahre, genau, noch erzählen müsste man können, ich wollte es gerade sagen, aber du hast es ja noch,
gemerkt. Jung, deswegen.
Ich würde gerne nachher auch nochmal drüber reden, ob es wirklich auch ein Kinderfilm ist, ein guter Kinderfilm für die heutige Jugend, ob es auch wirklich ein Film ist für die Familie heutzutage noch. Ich habe nämlich im Vorfeld auch mit ein paar Freunden drüber gesprochen, die diesen Film auch aus ihrer Kindheit und Jugend geliebt haben und gekannt haben und jetzt vor kurzem mit ihren Kindern das geschaut haben. Das heißt, ich werde da auch mal ein paar Einblicke geben, wie die das empfunden haben, wie der Film für sie war. Da reden wir auf jeden Fall auch drüber. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir doch erstmal mit der Zusammenfassung an, bevor ich ein paar Facts auch gebe, oder?
Ich möchte zuerst noch drei Namen nennen, weil die zeigen, was für Qualität hinter diesen Filmen stecken. Ich fand das so bemerkenswert, nur dass man das mal vielleicht einordnen kann. Also Regie hat Richard Donner geführt, ne, wir kennen unter anderem von Superman und vielen anderen Filmen. Screenplay Chris Columbus, der auch sehr viele berühmte Filme gemacht hat. Ich nenne einfach mal Home Alone, also Kevin allein zu Hause, einfach nur mal zur Einordnung. Und die Geschichte stammt von niemand Geringeren als Steven Spielberg. Da muss ich gar nichts mehr dazu sagen. Also wirklich geballte, kreative Superpower, die da zusammenkommt und die dann eben diesen Film produziert haben. Und wenn wir über die Geschichte reden, ja, Steven Spielberg hat wohl sich die Geschichte erdacht, müssen wir da mal erzählen, worum es geht für die Leute, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben oder wo es vielleicht ähnlich lange her ist wie bei dir, dass sie ihn zuletzt gesehen haben. Es geht nämlich um eine Gruppe von jungen Jugendlichen oder älteren Kindern, würde ich sagen, wenn man die so zusammenfasst, die in Astoria, Oregon zu Hause sind und sie nennen sich die Goonies und zwar benannt nach der Wohnsiedlung, wo sie wohnen, die Goon Dogs und da kommt das drauf und die sind halt eine verschworene Gemeinschaft, die verbringen sehr viel Zeit miteinander, auch das eine oder andere Abenteuer, aber die haben halt ein großes Problem, denn diese Wohnsiedlung, wo sie alle zusammen wohnen mit ihren Familien, die soll verkauft werden in ihrer Gesamtheit und da soll so ein Country Club für reiche Leute draus gemacht werden. Die Eltern haben nicht das notwendige Geld, um da diesem Kaufangebot was entgegenzuwirken. Und jetzt die Besitzer des Grundstücks oder der Grundstücke, die müssen jetzt hier, haben sich verkauft, mehr oder weniger, wenn man das so sagt. Und es steht kurz zuvor, bevor dass die Zwangsvollstreckung stattfindet. Und gerade in dieser Situation steigen wir ein und dann finden die jungen Kids oder die älteren Kids, die jungen Jugendlichen, plötzlich eine Schatzkarte auf dem Dachboden, die dann den Weg zu einem vermeintlichen Piratenschatz verrät. Und der könnte dann die Siedlung retten tatsächlich. Und da ergibt sich dann ein großartiges Abenteuer. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass eine Gangsterfamilie wieder zusammengefunden hat durch einen Gefängnisausbruch, die Fratellis. Und die Kids stoßen dann auf die Fratellis, während sie auf dem Weg zum Piratenschatz sind. Und da nimmt halt der Film dann seinen Lauf. Ich glaube, soweit kann man da mal die Handlung verraten, ohne zu viel wegzunehmen.
Ja, so sehr schön auch zusammengefasst. Also ich wollte noch auf die Macher auch eingehen. Also das würde ich jetzt dann gleich auch direkt nochmal machen, weil du da ja auch wichtige Namen auch schon genannt hast. Wir haben, ich meine, den Film kann man ruhig auch theoretisch schon spoilern. Ich glaube, wer ihn jetzt nicht gesehen hat, der wird ihn jetzt nicht mehr so feiern, wie wir es in unserer Jugend auch gemacht haben. Richard Donner, den hast du gerade angesprochen als Regisseur. Der hat ja etliche wirklich große Werke auch rausgebracht. Auch viele Serien. Twilight Zone war da bei einigen Episoden tatsächlich auch mit dabei. Auf der Flucht, solche Sachen, Kojak. Aber natürlich später dann sein erster großer Durchbruch mit dem Film Das Omen, was ja heute auch einer der Kultklassiker insgesamt ist. Und natürlich die Superman, die ersten beiden Superman-Filme, die darf man nicht vergessen. Ganz tolle Filme auch. Und nach den Goonies kamen dann noch Die Geister, die ich rief. Auch das ein Film, den ich übrigens sehr, sehr mag. Lethal Weapon, ja. Also die ganze Lethal Weapon-Reihe, das darf man auch nicht vergessen. Also da ist schon alles etliches großartig dabei.
Vielleicht wird uns ja manchmal eine Vorgabe, wir feiern zu viel ab, aber wir sprechen auch meistens über Dinge, die uns interessieren. Aber alles, was du jetzt genannt hast, ob es jetzt The Omen ist, ob es die Twilight Zone ist oder ob es Lethal Weapon ist, alles ganz großartig. Superman müssen wir gar nicht erst pushen oder hervorheben. Das hat einfach der Superhelden-Genre im Kino aus dem Boden gestampft. Und auf
eben, und ja, Steven Spielberg, der hatte die Idee dazu und hat sich dann auch zusammengesetzt mit Chris Columbus, mit dem er ja auch sehr eng befreundet ist. Deswegen auch von Produktionsunternehmen Amblin Entertainment ja quasi hier auch involviert. Und Chris Columbus, der ist ja auch nicht irgendwer, sondern der hat ja nicht nur die Kevin Allein aus Filme, beide auch gemacht. Auch Mrs. Doubtfire ist von ihm. Harry Potter, die ersten beiden Harry Potter Filme, auch die von Chris Columbus. Und ja, auch als Produzent ist er zumindest auch für die ersten Nachts im Museum-Filme verantwortlich. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Name, definitiv. Und einer der Produzenten, die kennt man heutzutage auch noch. Ich weiß nicht, ja, ob Diana da mal was sagt. Hast du schon mal was an Kathleen Kennedy gehört?
Hat sich kürzlich zur Ruhe gesetzt, muss sagen. Kathleen Kennedy, eigentlich eine großartige Produzentin über viele Jahre gewesen. Ich weiß, sie hat sehr viel Kritik bekommen für einige Disney-Star Wars-Projekte, muss ich auch sagen, auch zu Recht. Ich fand die Disney-Sequel-Trilogie auch nicht großartig aus verschiedenen Gründen, aber Kathleen Kennedy war schon davor eine Produzentin, die an sehr, sehr vielen auch wirklich großartigen Filmen beteiligt war, was man ja oft tatsächlich bei all der Kritik und oft auch tatsächlich auch die angebrachten Kritik, aber dann vergisst, wenn man überlegt, ne, sie hat auch die Indiana Jones-Filme zum Beispiel produziert, die alle ja und durchaus erfolgreich waren und viele andere große Filme. Ne. Bei E.T. war sie dabei, Die Farbe Lila war sie dabei, Hook, den ich auch großartig finde, mit Robin Williams, dieser Peter Pan-Film, Kongo, Jurassic Park war sie beim dritten Teil, auch beim ersten, beim ersten war sie dabei und beim dritten Teil, bei Twister, ich will jetzt auch nicht alles aufzählen, aber ich möchte sie da nur vielleicht so ein bisschen, Roger Rabbit, da fällt mir so viel ein, Back to the Future, also Kathleen Kennedy, man soll sich nicht täuschen lassen von den teilweise vielleicht enttäuschenden Star Wars Sequels, dass die schon auch als Produzentin den richtigen Riecher auch oft gehabt hat. Schindlers Liste übrigens lese ich auch gerade, das war mir auch nicht mehr so bewusst, ja.
Ja, auch da war sie, gerade viele Filme, die auch in Verbindung zu Steven Spielberg standen, da war sie auch auf jeden Fall mit dabei. Ebenso auch der Musiker, der für die Filmmusik, Dave Cousin, auch der Oscar-Gewinner, Grammy-Gewinner, also das auch ein namhafter auch Filmmusiker. Und der Cutter Michael Caine ist ja auch so der Standard-Cutter von Steven Spielberg auch gewesen. Übrigens, Spielberg und Kahn arbeiten immer so eng auch zusammen, wenn es um die eigenen Filme geht, dass Steven Spielberg auch immer mitschneidet. Also Steven Spielberg hat selber auch gesagt, er hat wahrscheinlich ein Drittel des Films auch selber geschnitten. Das heißt, der war sogar auch da noch mit involviert in diesen Film. Also die Goonies, und du hast es angesprochen, da sind ja auch die Besetzung ist ja auch wirklich grandios. Sean Astin als Mikey, als quasi der, ja, kann man sagen, Haupt-Goonie, ist eigentlich der Hauptcharakter auch, der den wir ja bis heute Sean Astin kennen. Der ist natürlich Samwise Gamgee aus Herr der Ringe. Daher kennen wir den zum Beispiel auch. Und das ist natürlich jemand, der, ja klar, bis heute noch große Filme auch macht. Der wird übrigens in dem Film synchronisiert von Timo Niesner. Und Timo Niesner ist, glaube ich, auch der bekannteste Synchronsprecher in diesem Film. Glaube ich, auch der einzige, den ich erwähnen will. Der ist nämlich die feste Synchronstimme. Und da schließt sich ein Kreis zu Herr der Ringe von Elijah Wood. Also witzigerweise hat er hier gesprochen und dann später das ist quasi sein Freund in Herr der Ringe. Also ganz witzig. Aber auch, wen spricht er noch? Der spricht noch Paul Dano, Eddie Redmayne, Tother Quayle, solche Leute. Also das sind sehr, sehr bekannte Synchronsprecher. Ansonsten hatten wir bis in die kleinsten Rollen wirklich ganz, ganz tolle Schauspieler. Josh Brolin, Brand, der Bruder von Mikey. Thanos, mehr muss man gar nicht sagen. Also nicht nur Thanos, da sieht man ihn ja nicht richtig. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Schauspieler. Ein Kinderstar, Mouth, also der kleine, immer sprechende, nervige junge Mouth, der trotzdem irgendwie am Ende sympathisch ist. Das ist Corey Feldman, der auch Stand By Me, auch in den 80ern, auch das ein großer Film. Und gerade in solche Filme, später bekannt durch seine Drogenprobleme, aber in der Zeit wirklich ein absoluter Kinderstar. Junk, der kleine, dicke Junge, da werden wir auch gleich nochmal drüber reden müssen, wird gespielt von Jeff Cohen. Der hat dann kurze Zeit später seine Schauspielkarriere auch beendet, hat noch ab und zu in so Serien mitgespielt in den 80ern, aber der ist mittlerweile Anwalt. War auch mal Anwalt für Filmrecht zeitweise, aber hat sich dann tatsächlich eher auf andere Bereiche dann konzentriert. Data, der kleine asiatische Erfinderjunge, hat ja eine ähnliche Rolle übrigens auch, und da hast du ja auch schon eine Filmreihe angesprochen, bei Indiana Jones auch schon mal gespielt. Und vor allem ist er ja jetzt vor ein paar Jahren wiedergekommen, Kiyo Kwan, der Darsteller, mit einem der wichtigsten Filme, wenn nicht sogar der wichtigste Film für mich in den letzten 10 Jahren, Everything, Everywhere, All at Once. Den liebe ich sehr, der hat eine persönliche Bedeutung auch für mich. Ansonsten, ja, also die Andrea und Steph, die jetzt nicht von so namhaften Schauspielern, von denen weiß man zumindest nicht mehr so viel. Also Carrie Queen, die Andy spielt, hat auch noch in einigen Serien auch mitgespielt. Aber vor allem die Fratellis, die sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Gerade Francis Fratelli, das ist Joe Pantoliano, der ist übrigens auch ein ganz, ganz toller Charakter als Ralph von den Sopranos. Also das heißt, auch da ist er als Verbrecher quasi nochmal gekommen. Ja, also und das wusste ich gar nicht.
Italo-amerikanischer Verbrecher quasi geblieben.
Ja, ist er geblieben und mir war das nicht bewusst. Ich habe Goonies jetzt nochmal gesehen und es ist mir nicht aufgefallen, dass er das ist. Obwohl, wenn man es weiß, sieht man es total. Das ist ja auch der zwischendrin sein Toupet auch mal im Film dann auch nochmal verliert. Und ich habe dann, als ich mich dann nochmal ein bisschen recherchiert habe, ist mir das aufgefallen, das ist Ralph Giaffaretto. Das war ja krass, als ich es gesehen habe. Also da habe ich mich wirklich auch sehr gefreut, den zu erkennen. Also wirklich insgesamt sehr, sehr krasse Besetzung in diesem wunderbaren Film, der einfach, ich finde, meiner Meinung nach, und da können wir auch gleich drüber reden, gut gealtert ist. Denn wir haben ja gesagt, es ist ein Kinderfilm, es ist ein Familienfilm, es geht um Freundschaft, Zusammenhalt, wie man, auch wenn die beiden Brüder, Mikey und Brandon, wie er im vollen Namen heißt, sich nicht immer so mögen, aber man merkt ja doch, die lieben sich ja doch irgendwie, weil es Brüder sind. Und auch die Freundschaft, wie sie gemeinsam dann Angst überwinden. Und wie auch bei Stand By Me im Grunde so, wir so einen kurzen Einblick in die Freundschaft, in das Zusammenhalt, in die Kindheit der einzelnen Kinderdarsteller blicken. Das ist toll. Also das finde ich sehr, sehr schön. Aber meine Frage an dich, findest du, das ist wirklich heutzutage wäre das ein guter Kinderfilm? Ist der Film gut gealtert? Funktioniert der Film heute noch als Film für Familien? Was meinst du?
Ich denke schon. Also ich war tatsächlich am Anfang überrascht. Das beginnt ja gleich mit einer vermeintlichen Selbstmordszene.
Ja.
Das ist ja eine sehr, sehr ungewöhnliche, wo sich einer der Fratellis tut so, als hätte er sich erhängt im Gefängnis und das führt dann zum Ausbruch. Später gibt es auch eine ganz lustige Szene in der Anfangsphase mit einer David-Statue, wo die fällt zum Boden und da bricht dann der Penis ab, mehr oder weniger. Und da ist dann der Witz, wird dann falsch herum aufgeklebt. Ich meine, jetzt auch für kleine Kinder, oder besonders lustig in dem Fall, aber es ist mir auch aufgefallen. Aber doch, ich finde eigentlich schon, dass das auch für Kinder nach wie vor funktioniert. Vor allem, was auch hier die einzelnen Charaktere betrifft. Was wir nämlich in dem Zusammenhang erwähnen können, du hast uns schon ganz viele Namen genannt. Also jeder der Goonies, der hat ja auch so eine ganz besondere Eigenschaft quasi. Also gibt ja den Data, den du gerade erwähnt hast, der ist halt sehr schlau und der hat ganz viele so trickreiche Fallen und Dinge auch gebaut auf Lager. Dann gibt es das Großmaul, dann gibt es einen Dicken unter Anführungszeichen, der aber dann auch zum Helden wird tatsächlich. Das heißt, jeder bringt so seine eigene Geschichte, seine eigene Eigenschaft mit, wo es natürlich auch die Möglichkeit gibt als Kind, dass man sich in den einen oder anderen auch dann selbst vielleicht erkennt und identifizieren kann und wo man auch ein bisschen was lernen kann, wo dann eben, wie gesagt, am Ende der Dicke, der vermeintlich Dicke, der wird dann auch zum großen Helden und auch das vermeintliche Großmaul und dann halten sie alle aber zusammen und so weiter. Also ich denke auch am Ende die Moral von der Geschichte, die aber nicht aufs Auge gedrückt wird, weil es ist jetzt kein belehrender Film, sondern trotzdem ein Unterhaltungsfilm, aber am Ende ist es ja doch, lernt man etwas, sage ich mal, als Kind. Also ich hätte, wenn ich jetzt einen Sohn hätte oder ich habe ja auch ein Patenkind zum Beispiel, also ich denke, wenn das alt genug ist, ich würde mir doch die Goonies mit ihm anschauen, ja.
Ich habe halt Freunde, also er ist ein riesen Goonies-Fan, seine Partnerin hat Goonies erst vor kurzem das erste Mal gesehen und die haben es mit ihren Kindern, haben sie den Film gesehen und er dachte, oh, wow, toll, das wird meinen Kindern total gefallen und sie hat zwischendrin dann immer mal, also hat sie mir im Nachhinein erzählt, gesagt, am Anfang, wenn es schon mal mit dem Selbstmord anfängt, da hat sie schon mal gedacht, kann ich, oder vermeintlicher Selbstmord, kann ich das den Kindern zeigen? Ja, ist ja schwierig. Und später sieht man auch noch eine Leiche mit einem Kopfschuss, wo man es ganz klar sieht. Kommt da hinzu. Sehr viel gruselige Sachen auch, aber so unterm Strich, sie war skeptisch, aber hat dann am Ende des Films auch gesehen, wie ihre Kinder darauf reagiert haben. Klar sind Kinderfilme heutzutage anders. Also Schule der magischen Tiere ist sicherlich ein anderer Film als die Goonies. Aber trotzdem, ich glaube, der Film ist immer noch gut gealtert und den kann man immer noch mit seinen Kindern auch schauen. Das haben beide dann auch nochmal bestätigt.
Was ja auch natürlich, was so das Lernen und so weiter betrifft, ne, da gibt es ja auch diesen, es gibt einen Bruder bei den Fratellis, der sieht ein bisschen anders aus, das ist quasi missgebildet, der Sloth, der wird auch von seiner Familie sehr schlecht behandelt, also der wird angebunden, gefesselt, gefangen gehalten, der ist ein bisschen zurückgeblieben und missgebildet, ist aber dann, erweist sich aber als quasi herzensgut und wird dann ja mehr oder weniger aufgenommen am Ende. Also das ist ja auch etwas, wo man ja als Kind was lernt, ne, dass man nicht sofort hier Vorurteile haben soll oder vom einen aufs andere schließen soll. Auch das finde ich ist im Grunde ja eine wichtige Lektion, die da am Ende auch auf unterhaltsame Art und Weise gelehrt wird.
Ja, aber da gibt es auch ein Aber von mir und übrigens auch von der Partnerin meines Bekannten. Sloth, klar, der ist ein bisschen zurückgeblieben, wenn man das so sagen mag. Redet da noch Schokolade, irgendwie so auch so ähnlich. Und ja, ist ein bisschen schwierig, der Charakter. Und der befreundet sich ja auch mit Chunk an. Also die werden ja auch richtig tolle Freunde. Chunk, der auch der Außenseiter so ein bisschen ist, der am Anfang übrigens, und das ist auch ein Kritikpunkt, als er in das Haus von Mikey will, also da muss er ja erstmal seinen Schwabbeltanz oder ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, so fügen, dass er rein darf, dass man auf ihn dann reinlässt. Natürlich, da wird weder der Ticket bloßgestellt, also
ja, aber so sind ja auch Kinder oft. Also
ja,
tatsächlich.
Klar, sind sie auch leider so. Und am Ende des Films, nachdem Sloth und Chunk, dann sind sie die besten Freunde und sagen, ich liebe dich auch. Nehmen sie sich in den Arm und dann darf Sloth, der andere Außenseiter, sagt, du darfst bei uns wohnen. Also ja, schon schön, aber natürlich kann man das auch hinterfragen. Ich persönlich würde es nicht hinterfragen, ich sage nur, dass meine Bekannte das dann nochmal so hinterfragt hat.
Da gibt es auch eine geschnittene Szene, der wird dann wirklich aufgenommen von Chunks Familie. Das haben sie dann rausgelassen aufgrund der Länge des Films, aber da gibt diese Filme, also quasi im Kanon ist es auch tatsächlich so, dass er dann wohnen darf. Und jetzt haben wir ja quasi auch schon verraten, ja, die Siedlung, die wird am Ende natürlich auch gerettet.
Übrigens, das Haupthaus der Goonies, also da, wo Mikey wohnt, das gibt es wirklich. Das ist, und das ist bis vor vielen Jahren auch noch so ein, ja, also viele Touristen, Fans sind dahin gepilgert, um sich dieses Haus anzuschauen, um da Fotos zu machen. Und die Besitzer des Hauses haben dann irgendwann auch davon genug gehabt und haben gesagt, nee, bitte lass unser Haus doch bitte in Ruhe. Das ist mir gerade eingefallen. Ist das nicht, dass ich es vergesse. Das ist auch eine witzige Hintergrundgeschichte dazu.
Kann ich aber auch irgendwie nachvollziehen. Ich kann beides nachvollziehen. Also wenn man schon mal in der Nähe ist, dass man sich vielleicht auch das Haus anguckt, aber dass man es dann am Ende dann doch nicht macht, weil aus den bekannten Gründen. Ich habe auch davon abgesehen, mir jetzt zum Beispiel hier das Haus anzuschauen, wo der King of Queens quasi wohnt und auswandert, weil man dann doch hier die Privatleute eher stört. Also ich kann es auch nachvollziehen, dass die dann irgendwann mal genug haben und einfach nur leben wollen.
Meine Lieblingscharaktere übrigens in dem Film damals, also Mikey natürlich, den mochte ich sehr, aber ich war ein Riesenfan von Data. Ich fand den so fantastisch. Keyung Kwan, der Darsteller, hat ja sich dann auch total in diese Technik, in dieses Technik-Dings verliebt und hat dann selber auch als Jungdarsteller schon angefangen, Sachen auch zu experimentieren und zu bauen. Und wie gesagt, so ein ähnlicher Charakter ist er ja im Grunde auch bei Indiana Jones. Also der ist ja da wirklich auch in dieser Materie dann auch tief drin. Und den fand ich total spannend. Ich wollte auch als Kind dann immer solche Gimmicks haben, Sachen, dieser Mund, der da so rausfährt und solche Sachen. Ich fand das total cool.
Dann festhält der Plastikmund. Da habe ich mich auch schon gewundert. Ich dachte, der fällt jetzt jederzeit rutscht ja dieser Mund ab, aber hat besser funktioniert als seine Taschenlampen.
Ja, das hat auf jeden Fall besser funktioniert. Insgesamt diese ganzen Fallen, die es da gibt im Untergrund, das ist schon witzig. Aber natürlich also aus heutiger Zeit würde ich nicht sagen, der einäugige Willi hat die alle da als Pirat alleine da so hingebaut. aber ist schon spannend, ist auf jeden Fall richtig spannend gewesen gerade dann und auch witzig. Und natürlich die Leute, die dann dieses Gebiet kaufen wollen und da den Country Club oder was auch immer da bauen wollen, die sind einfach grundunsympathisch. Und auch der Sohn von denen, der wird ja auch super unsympathisch dargestellt. Also gerade die Charakterstellung, nicht sehr tiefgründig, aber total passend auch als Gegenpol in dem Film.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja so viele andere Filme und Serien, die ja bis heute auch Anleihen bei den Goonies tatsächlich nehmen und die da beeinflusst werden. Also, ich habe Privatgespräch, die schon mal an Stranger Things gedacht zum Beispiel, wo man ja auch auf diese Dynamik mit diesen jungen Leuten, die da so zusammen befreundet sind und so weiter und dann auf Abenteuer gehen, mehr oder weniger nur auf andere Art und Weise, was ja auch in den 80er Jahren nicht zufällig spielt. Also ich glaube, da waren Goonies zum Beispiel ganz wichtige Impulsgeber, aber tatsächlich wurde das ja immer wieder dann auch aufgegriffen, hat man immer wieder Anleihen genommen, also ein ganz wichtiger Film, auch für die Generation von damals, also viele Leute, die es damals gesehen haben und heute zum Beispiel Filmschaffende sind oder auf andere Art und Weise Content produzieren, Unterhaltungskontent, die da auch von den Goonies beeinflusst wurden. Das ist natürlich schon sehr beeindruckend von einem Film, von dem es jetzt zumindest Stand heute, da werden wir später nochmal drüber reden, einfach nur diesen einen Film gibt.
Total. Also wir können ja gleich am Ende nochmal drüber reden, wie wir zum Remake stehen würden. Ähnlich würde ich antworten wie bei Zurück in die Zukunft. Hoffentlich nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns nochmal zu ein paar einzelnen Sachen in dem Film auch aufkommen. Zu ein paar Fun Facts auch. Das Piratenschiff beispielsweise. Das Piratenschiff ist ja tatsächlich wirklich gebaut worden. Das wurde komplett so gebaut, auch in der Größe. Einfach weil es dadurch auch nochmal beeindruckender war. Und die Kinderdarsteller, nicht die Erwachsenendarsteller, aber die Kinderdarsteller haben dieses Schiff zum ersten Mal erst gesehen als die Szene gedreht worden ist, um tatsächlich ihre Reaktion als echte Reaktion auch wahrzunehmen. Also, dass sie da echt auf dieses Schiff reagieren. Die waren wirklich beeindruckt, als sie das gesehen haben. Und nicht nur gespielt, sondern in echt.
Hat sehr gut funktioniert tatsächlich dann, diese Idee. Aber ja. Warum denn auch nicht? Also das ist natürlich sehr, sehr, sehr smart. Konnte man halt dann auch wirklich nur einmal drehen, die Szene. Die musste dann quasi sitzen, wenn man diese ganz originale Reaktion auf Film bannen wollte.
Und die Jungdarsteller, also alle Kinder haben sich also im Vorfeld teilweise noch nicht gekannt, logischerweise, aber die haben sich richtig eng auch angefreundet. Die waren über Jahre im Nachhinein auch noch miteinander befreundet und haben sich immer wieder auch getroffen. Und haben auch immer wieder Unternehmungen gemeinsam gemacht und haben sich tatsächlich auch als Goonies ab und an bezeichnet.
Sind sie auch. Also ich finde völlig in Ordnung, weil die sind ja auch die echten Goonies. Ich habe übrigens auch einen Fun-Fact für dich. Schatzkarte. Ich habe mal, als ich die gesehen habe und jetzt nochmal, dachte ich mir, die schaut ja gar nicht alt aus. Also die schaut eigentlich sehr, sehr modern aus mit ein paar so Löchern drin. Da hat man es, dachte ich mir, nicht so ernst genommen. Hat man aber dann offensichtlich schon, weil wie ich dann recherchiert habe, hat man hier echtes Blut mehr oder weniger verwendet. Ja. Das heißt, also es war mal so, dass sie dann mit Kaffee besudelt wurde und dann wollten wir Blut hinzufügen und da hat die bei der Requisite haben gesagt, nee, wir haben jetzt aber keine Farbe mehr, lassen wir die mal, wie sie ist. Und in einer spontanen Improvisation hat dann der Produktionsdesigner J. Michael Reaver sich in den Finger geschnitten und sein echtes Blut an die Ränder der Karte getropft, um da diesen Effekt zu bekommen. Die schaut nicht alt aus, aber zumindest das Blut, das ist echt.
Ja, wusste ich gar nicht. Spannend. Witzig ist übrigens ja auch die Karte, die du angesprochen hast, da wollte ich eh nochmal gern drüber reden, weil ich finde, die wird ja nicht so richtig krass dann in Szene gesetzt, vielleicht auch deswegen möglicherweise. und im Vergleich zu anderen Filmen, wo so Schatzkarten eine Rolle spielen, gerade Kinderfilmen, ist die einfach da am Anfang. Und im Grunde, gut, da Mouth muss das nochmal ins Spanische übersetzen oder vom Spanischen ins Englische übersetzen. Aber ansonsten sind die dann relativ sicher, wo sie dann als nächstes sein müssen. Und im Grunde geht es ja dann auch schon los. Also da wird nicht irgendwie jetzt lange drüber nachgedacht, wo konnte uns die Schatzkarte hinführen, sondern im Grunde wissen sie es und dann geht auch schon das Abenteuer los.
Ja, es gibt ja eigentlich dann nur einen Weg. Sobald sie dort sind, ne, wenn sie dann in der Hülle drin sind, dann können sie ja nur in eine Richtung gehen quasi.
Ja, vollkommen richtig. Also das ist auf jeden Fall auch bemerkenswert, wie einfach das ging. Aber ein Kinderfilm, also das, wie du es gesagt hast, warum auch nicht? Warum soll man das dann auch noch komplizierter machen, als ohnehin notwendig ist? Hast du irgendeinen Lieblingscharakter, wo du sagst, den magst du total gerne? Oder hast du den da im Film übrigens damals gesehen? Das habe ich dich gar nicht gefragt, oder?
Ich glaube, ich habe den irgendwann mal in der Videothek gesehen, ausgeliehen, aber es ist schon ewig her und ich konnte mich wirklich fast gar nicht mehr erinnern, bis ich ihn mir jetzt neu angeschaut habe. Kurz vor der Aufnahme, dass ich bin da quasi mit fast frischen Augen rangegangen an diesen Film und als alter Mann mehr oder weniger. Aber nein, ich war da nie so. Tatsächlich ist es ja so ein riesen Kultfilm und ich wusste auch, dass der eine Rolle gespielt hat, aber der war für mich nie so präsent tatsächlich hier.
Mhm. Spannend, interessant. Also für mich hat er eine große Bedeutung. Nochmal deutlich mehr als zum Beispiel Stand By Me, den ich auch sehr schätze, den ich auch toll finde und der auch, am Ende, die man sich mit einem ähnlichen oder zwischendrin mit einem ähnlichen Gefühl rauslässt. Bei Stand By Me geht es ja auch darum, der letzte gemeinsame Sommer danach war nie wieder etwas so, wie es vorher war. Und die hat man ja auch die ganze Zeit Angst, dass es irgendwann, gut, nicht wirklich, ich habe immer mit dem Happy End gerechnet, aber dass es irgendwann auch vorbei sein kann, die Freundschaft vorbei, es wird auch nie wieder so sein. Und im Grunde, klar, man wird ja auch langsamer erwachsen und dann lässt man irgendwann die Kindheit hinter sich. Also es hat schon auch so diesen Vibe, dass irgendwann, gerade ist ja bei Film, wo es so Kindergruppen gibt, oft so, dass man dieses Gefühl hat, irgendwann ist es vorbei und das einen schon so ein bisschen nostalgisch auch zurücklässt.
Auf jeden Fall. Ich habe noch einen Funfact für dich. Ich meine, jetzt kein Funfact, das ist dir aufgefallen, aber ich finde das ganz lustig tatsächlich. Da musste ich auch schmunzeln beim Neuanschauen. Also nämlich der Sloth am Ende, der wird ja zum Helden, das ist der Missgebildete unter Anführungszeichen, Fratelli-Bruder, der zum Guten wird. Der trägt dann so ein Superman-T-Shirt. Da muss man sagen, der war ja in Gefangenschaft, aber er hat im Fernsehen hat er halt seine Freude gefunden, hat einen Superman geguckt und dann hat er plötzlich so ein Superman-Shirt an und da wird dann auch die Musik gespielt vom John Williams. Das fand ich insofern ganz lustig, weil halt eben das der Film ist, den der Richard Donner gemacht hat. Und da hat man das wahrscheinlich auch bewusst reingestreut. Der war von 1978, also ein paar Jahre vorher, dass man hier diese Superman-Anspielung selber reingebracht hat, mehr oder weniger. Passt aber natürlich auch total zur Rolle, weil der wird sich den Film dann ja auch da in seiner Höhle angeguckt haben.
Das ist auf jeden Fall gut möglich. Übrigens, angucken ist ein gutes Thema. Ich habe noch auch was mitgebracht. Sloth, der schaut ja so einen Film auch im Fernsehen. Das ist übrigens auch ein Piratenfilm mit Errol Flynn, dem ganzen Piratendarsteller. Ich glaube, die Piratenflagge unter der Piratenflagge irgendwie so mit Errol Flynn aus den 30ern, den schaut er sich an. Klar, als auch Foreshadowing, auch für das, was später noch kommt. Aber das ist tatsächlich ein Film, den es auch wirklich auch gibt.
Ein Glück gehabt, vielleicht hat ihm auch daran geholfen, wenn er sich da durch die Lüfte schwingt, unter anderem am Seil, am Tau entlang und so weiter. Genau, da hat er das quasi abgeguckt vom Film. Wir haben übrigens über den... Eine Sache noch, das möchte ich unbedingt vortragen, weil es gibt ja diese Geständnisszene, wo du hast ja gerade gesagt, der Chunk, den verdonnern sie ja, dass er ihn das übersetzt, die Bösewichter. Und sie wollen auch, dass er ihnen sagt, was hier alles was Sache ist. Er muss zugeben, wer sind seine Freunde, wie viele sind sie und so weiter. Und der Witz ist halt, dass er diverse Dinge aus seiner Vergangenheit zugibt. Zum Beispiel hat er irgendwo geschummelt und so weiter. Oder er hat zum Beispiel seine Schwester Edie die Treppe hinuntergestoßen und dem Hund die Schuld in die Schuhe geschoben. Und tatsächlich heißt seine echte Schwester, die heißt auch Edie. Und dann sagt er auch noch, er hat das Toupet seines Onkels Max gestohlen. Und der Schauspieler, der hat einen Onkel, der hieß auch Max. Es war ja ganz lustig, dass da offensichtlich die wahre Geschichte oder vielleicht dann auch wahre Sachen gebeichtet in dem Zusammenhang hat. Das wahre Leben hat die wieder Einfluss genommen. Das finde ich ganz, ganz charmant tatsächlich.
Bevor wir gleich auch nochmal über den Song reden, lass uns da auch noch reden, würde ich was fragen. Du bist ja auch der Computerspieler von uns oder Konsolenspieler. Hast du gewusst, dass es dazu tatsächlich auch Videospiele gab?
Ja, das wusste ich natürlich. Als großer Fan des Angry Video Game Nerds wusste ich das natürlich, dass es hier Goonies 2 auf dem NES gab 1987. Aber erzähl uns gerne nochmal was drüber.
Na, es gab davor sogar auch schon ein Spiel von Konami veröffentlicht.
Zum ersten Film, ja, genau.
Zum ersten Film, genau. Goonies 2 ist, glaube ich, das aber bekanntere Spiel für den NES. Und es gab auch später nochmal so einzelne Szenen, aber mehr habe ich nicht rausgefunden, die noch in Computerspielen benutzt wurden für den Atari, für den C64 und so Sachen.
Ja, ich kann nur sagen, Goonies 2 ist auch von Konami und die Geschichte darin ist wirklich ein echtes Sequel. Es spielt nach dem ersten Goonies-Film. Die Fratelli sind zurück, entführen die Goonies, nur der Mikey, der ist frei und der muss dann quasi seine Freunde retten. Und dann ist es halt so ein klassisches NES-Spiel, wo so ein kleines Maxel auf dem Bildschirm hast und kann dir auch sagen, dass das Spiel nicht sonderlich gut gemacht ist. Wie gesagt, nicht umsonst hat der Angry Video Game Nerd, der AVGN, sich da auch der Geschichte angenommen.
2017 übrigens erschien noch ein Add-on zu Lego der Menschen mit den Goonies als Hauptcharaktere. Das ist vielleicht spannend, aber du hast gerade Goonies 2 angesprochen. Zum Glück gibt es das nur als dieses Computerspiel und nicht als Film. Und auch kein Remake, was bisher auch nicht in Planung war. Das ist ja schon ein Kultfilm. Es ist so viel geremaked worden. Gerade die 80er, hast du ja auch gesagt, haben ja in den letzten Jahren auch wieder Hochkonjunktur gehabt. Was für ein Glück, dass wir nicht sowas wie Zurück in die Zukunft und auch die Goonies nicht nochmal bekommen haben, finde ich zumindest.
Vorerst, denn es ist ja tatsächlich, angeblich hört man ja immer wieder, dass es hier ein Sequel auch in Produktion sein soll. Und ich weiß ja nicht so recht, ich glaube nicht, dass wir das brauchen mit den, vielleicht werden das ja dann die Goonies, die schon selber Kinder haben und so weiter und eine ähnliche Geschichte nochmal erzählt. Ich glaube, inzwischen scheint das dann doch sehr konkret zu sein. Also es gab, was ich weiß, letztes Jahr dann tatsächlich wurde es mehr oder weniger offiziell verkündet, dass hier ein Sequel in Produktion ist, wo auch sehr viele Leute aus dem Originalfilm mitmachen sollen. Ich weiß ja nicht so recht. Also natürlich Richard Donner wird nicht mehr mitmachen, er lebt ja leider nicht mehr. Ja. Aber ansonsten ist es wohl so, dass man hier trotzdem, weil Hollywood macht das ja gerade jetzt ganz gerne, ne? Sequels und Neuverfilmungen, dass man hier mit den Goonies auch weitermachen will.
Es war ja sogar so, Donner, also Spielberg wollte den Film ja gern selber auch drehen, hat sich dann aber für Donner entschieden, weil er zu dem Zeitpunkt die Farbe Lila drehen wollte. Deswegen ist das quasi dazwischen gekommen. Deswegen hat Donner das gedreht. Also,
Fun Fact dazu übrigens, Entschuldige, er hat es aber geschafft, ohne dass jemanden damals offiziell zu verkünden, hat aber Regie geführt und zwar in der Szene, in der die Goonies auf die Rohre schlagen unterirdisch und die Szene in dem Wunschbrunnen, wo sie die ganzen Münzen aufsammeln. Da hat Steven Spielberg die Regie übernommen.
Hat er doch nochmal sich nicht ganz nehmen lassen. Ich habe es gerade schon angesprochen, der Titelsong, Cyndi Lauper.
Ganz kurz, du freust dich also nicht auf das Sequel, habe ich herausgehört.
Ich würde mich da nicht drüber freuen, ja.
Willst du es dir nicht
ganz
anschauen?
Klar.
Also Steven Spielberg soll auf jeden Fall beteiligt sein mit dem Skript und Chris Columbus ist dabei und wohl auch hier Lauren Shalladonna als Executive Producer, also auch die von der Donner-Seite wird hier involviert sein, aber du hast keinen Bock drauf.
Also ich sagen wir so, natürlich würde ich mir anschauen und ich würde es wahrscheinlich dann auch gehypt sein, aber es ist ja noch nicht so weit, dass es jetzt wirklich schon spruchreif ist. Ja, also solange, also ich habe schon so oft von einem Master of Universe-Film gehört, es wird wahrscheinlich sein, dass jetzt tatsächlich einer in die Kinos kommt in der nächsten Zeit, aber ich habe da ja, in ein paar Wochen sogar schon. Noch ist er nicht im Kino und ich habe das schon so oft jedes Jahr das gehört, dass es einen Masters-Film gibt. Ich habe auch immer gehört, es könnte doch mal mit Zurück in die Zukunft weitergehen. Klar, man ist jetzt hier schon weiter als jetzt nur, dass es Gerüchte gibt, aber trotzdem, solange da jetzt noch nichts produziert oder gedreht wird, glaube ich nicht dran.
Ja, wunderbar. Also, wir werden es erwarten, wenn es soweit ist, werden wir in der Nerdrunde wahrscheinlich auf jeden Fall drüber sprechen müssen, egal ob wir wollen oder nicht, aber angucken werde ich mir den auf jeden Fall. Übrigens, ich habe es gar nicht gesagt, Lauren Diane Shalladonna ist die Witwe von Richard Donner.
Ja. Aber Josh Brolin hat übrigens gesagt, er würde auf jeden Fall mitspielen. Also der wartet drauf, also selbst wenn er im Rollator da ans Set gehen würde, das war sein Zitat, dann ist er mit dabei, also er ist jederzeit noch mit dabei.
Du wolltest über die Musik sprechen.
Ja, über die Musik sollten wir sprechen, gerade über eine Dame, die, glaube ich, in den 80ern auch ein großer Star war, Cyndi Lauper.
Ganz genau, Cyndi Lauper, die ja heute auch noch bekannt ist. Sie gibt auch heute noch Konzerte, ist, glaube ich, in der Rock'n'Roll Hall of Fame auch drin inzwischen. Ob das was aussagt oder nicht, muss ich natürlich selber entscheiden, aber Cyndi Lauper an sich ist schon ein großer Star und entsprechend war auch ihr Titelsong ein ganz, ganz großer Erfolg. The Goonies Are Good Enough heißt Der Titelsong ist 1985 eben zeitgleich mit dem Film erschienen und bis auf Platz 10 der US-Charts emporgeschossen. Da gab es übrigens auch ein Musikvideo in zwei Teilen, wo auch ganz viele bekannte Leute mitgemacht haben. Übrigens auch da Richard Donner, der die Regie geführt hat bei diesem Musikvideo. Und da sind unter anderem ein paar Goonies dabei, nicht alle. Es ist aber Steven Spielberg dabei, Cyndi Laupers Manager Dave Wolf ist dabei. Und die Bangles sieht man dann auch. Damals noch unbekannte junge Piratinnen quasi, also die Musik der Bangles. Und sogar Cyndi Laupers Mutter spielt eine Rolle. Und vielleicht das eine kleine Reminiszenz an unsere giganten Wrestling-Folge. Ganz viele Wrestler sind da auch dabei aus den 80er Jahren. Captain Lou Albano spielt den Vater von Cyndi Lauper. Sie hat, wie damals schon bei Girls Just Wanna Have Fun. Und es gibt noch viele andere Wrestler aus der damaligen Zeit. Roddy Piper, Wendy Richter, Fabulous Moolah, Nikolai Volkov, der Iron Sheik, Freddie Blassie sind dabei. Und im zweiten Teil, da sieht man auch den Andre the Giant. Also auch da die Verbindung, die Querverbindung quasi von der Cyndi Lauper, die ja da auch lange Zeit und vor allem für eine wichtige Zeit beim Wrestling die Finger im Spiel gehabt hat.
Zwei Sachen habe ich noch. Zwei Sachen.
Ich dachte, du möchtest noch was zum Lied sagen, weil sonst habe ich noch was für dich.
Dann bleib bei dem Lied.
Die Cyndi Lauper selber, die mochte den Song nämlich überhaupt nicht. Die hat ihn fast 20 Jahre lang nicht live gespielt. Das ist total krass. Aber die Fans haben es irgendwann mal von ihr gefordert oder sich gewünscht, sagen wir mal so. Und dann hat sie nach etwa 20 Jahren dann wieder in ihr Live-Programm aufgenommen. Also das ist ganz interessant, dass, obwohl so ein großer Hit ist, sie den gar nicht spielen wollte. Aber sie hatte auch viele andere große und tolle Hits gehabt.
Ja, sehr gut. Das, was ich nämlich noch erzählen wollte, hat noch was mit dem Film zu tun. Zwei Sachen, die rausgeschnitten wurden, für die auch sehr viel Geld investiert worden ist. Zum einen, gerade Steven Spielberg wollte ja, Oktopus, einen Riesentintenfisch, beim Piratenschiff einsetzen, der auch übrigens gebaut worden ist. Also da wurde ein Modell gebaut, aber auch riesig groß. Und man hat das auch gedreht. Allerdings wirkte das so unrealistisch und es hat keinem gefallen, dass man diese Szenen tatsächlich komplett aus dem Film rausgenommen hatte und gar nicht mehr verwendet hatte. Das ist eine der großen Szenen. Hast du von dem Riesen-Oktopus gehört gehabt?
Ich habe von ihm noch nicht gehört gehabt. Das überrascht mich tatsächlich. Erinnert mich aber vielleicht ein bisschen an der weiße Hai. Jaws, der erste Teil, da sollte ja auch ein großer Hai mitspielen. Der hat aber nicht funktioniert in dem Fall. Der mechanische Hai hat man den Film größtenteils ohne Hai gedreht und es hat aber eigentlich deutlich besser funktioniert wahrscheinlich, als wenn man da so ein unrealistischen High-Prop verwendet hätte und das passt ja dann eigentlich auch sehr gut hier dazu, weil wahrscheinlich ist es ohne Oktopus auch besser geworden.
Wahrscheinlich schon, also vollkommen richtig. Aber Spielberg scheint dann wirklich so große Fischkreaturen dann, glaube ich, zu mögen, aber hat nicht immer funktioniert. Anderes Thema auch wieder, da geht es wieder um Tiere und zwar sollte es noch eine kleine Nebenhandlung geben, dass zwei Gorillas aus dem Zirkuswagen ausbrechen in der Geschichte und das Auto von Troy, also dem Goonies Gegner, kann man sagen, dieser Teenie, der da auch der vom Klo durch die Decke kracht in der einen Szene, dem das Auto klauen. Wurde auch gedreht, diese Szene, aber nie verwendet.
Ja, schade. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal, oder gibt es da vielleicht schon einen Director's Cut, wo man all diese Szenen sieht? Auch mit der, die ich vorher noch erwähnt habe, wo er das Love aufgenommen wird in die Familie vom Child.
Leider alles, also das findet man online, die Szenen, die du erwähnt hast, aber die beiden anderen Szenen habe ich leider nirgendwo finden können. Also da scheint es zu geben, aber niemals in einem Film verwendet zu werden. Also das ist sehr, sehr schade dafür. Aber ich glaube, gut auch.
Wenn dann das Sequel irgendwann doch nochmal kommt, dann kann man das ja mit einer neuen Veröffentlichung des Films, des Originalfilms verbinden. Und vielleicht gibt es ja dann so eine Version oder so, um die Leute auch nochmal ins Kino zu bringen oder wie auch immer. Aber ansonsten ist es natürlich schon sehr interessant, dass diverse Dinge da noch gar nicht vorkommen und trotzdem so viel passiert in diesem Film. Also weil die Dinge geplant waren, sagen wir mal so, aber trotzdem diverse verrückte Dinge passieren.
Ja, vollkommen richtig. Also toller Film. Ich finde persönlich gut gealtert. Ein Film, den man ich würde ihn gerne, glaube ich, nochmal mit meiner Frau schauen. Mal schauen, was sie sagt. Da bin ich ganz gespannt, ob ihr der sowas zusagt. Also ein Film, den man bis heute noch schauen kann und den auch, glaube ich, Kinder, Jugendliche, die ganze Familie auch noch lieben wird. Ein Kultfilm, der, wenn er heute wieder rauskommen würde, glaube ich, auch ein Kultfilm werden könnte.
Er ist ja auch nach wie vor sehr, sehr beliebt. Also am 7. Juni 2010, so war das, wurde er offiziell zu Ehren des Films in Astoria, Oregon, der Goonies-Tag ausgerufen. Und da wird auch jetzt jedes Jahr so ein extra Fest veranstaltet. Also wenn ihr mal auch hinreisen wollt, nach Astoria in Oregon, wo auch der Goonies-Film stattfindet, könnt ihr da auch wunderbar an diesen Feierlichkeiten teilnehmen. Nach wie vor, wenn wir das jetzt aufnehmen, im Jahr 2026, also der Film der hat ja auch noch eine ganz, ganz große Fangemeinde. Wie gesagt, nicht umsonst wird man ja so lange und so konkret über ein Sequel noch diskutieren.
Ja, klar, die Fangemeinde ist riesig und die wird auch nicht kleiner werden. Es sei denn, wir beide sind irgendwann nicht mehr auf dieser Welt. Aber ich glaube, wir sind am Ende des Podcasts angekommen, oder, mein lieber Markus?
Schade, aber ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Thema, das du uns da mitgebracht hast, wo wir uns auch nochmal wunderbar reinsteigern konnten, unter Anführungszeichen, aber nur im positiven Sinne. Jetzt haben wir mal wieder einen Film für euch besprochen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr uns Feedback dalasst. Was hat euch gefallen? Eigentlich nur, was hat euch gefallen? Und wenn euch was nicht gefällt, dann möchten wir das auch wissen. Also wie gesagt, nee, Feedback ist immer gut. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns in Interaktion tretet, wenn ihr der giganten Community beitretet. Und kann euch eins verraten, hier und da gibt es ja auf dem Instagram-Kanal auch schon mal so eine kleine Vorschau, was für Themen euch in Zukunft erwarten. Und das wird auch weiterhin so gehandhabt werden. Ansonsten bin ich raus. Danke, Shaggy, für das Thema. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ansonsten könnt ihr euch gerne auch nochmal das Video anschauen, auch wenn es Cindy Lauper selber ja nicht so gut finden.
Ja, und eines noch, die Giganten geben niemals auf.